D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Heute gibt's die besten Interviews der letzten Monate mit mir, Friederike Seeger. Unseren Kinomann Tom Westerholt, den hat's nämlich so richtig erwischt. Mit dicker Nase und Fieber liegt er heute im Bett. Tom, alles Gute.
D-Radio Wissen.
2014 ist zwar noch nicht vorbei, auf den Oscar wird trotzdem schon geschielt. Mitte Februar ist es dann soweit. Und einen Favoriten, den gibt es auch schon, Jake Gyllenhaal. Tom Westerholt hat mit Anna Wollner über dessen Film Nightcrawler gesprochen.
Wir hatten losgelegt mit Nightcrawler, was ein fantastischer Film ist. Insofern waren wir uns einig. Vielleicht würdest du noch mal kurz zusammenfassen, was ich vorhin in der Panik versucht habe zusammenzutragen.
Also Jake Gyllenhaal, der spielt einen Stringer oder auch Nightcrawler. Und das ist halt so ein Typ, der nachts unterwegs ist mit seinem Van, Polizeifunk abhört und mit der Kamera dann möglichst schnell an Unfallorte, Tatorte oder andere Katastrophen rast, um ja Unfallbilder fürs Fernsehen zu schießen. Und das Besondere an dieser Figur, die Jake Gyllenhaal hier spielt, der ist eigentlich ein absoluter Psychopath, skrupellos, ist immer einen Schritt weiter als seine Kollegen und legt auch unterwegs jegliche Moral ab fürs beste Bild. Also er ist eigentlich so ein richtig Getriebener, ein Anti-Held, hat mich so ein bisschen erinnert an so ein eine introvertierte Version von Robert De Niro's Taxi Driver, aber auch noch gepaart mit Christian Bale in American Psycho. Also tatsächlich so eine Rolle, dass ich am Ende aus dem Kino kam und dachte, ich habe das erste Mal in meinem Leben Angst vor Jake Gyllenhaal.
Das ging mir tatsächlich ganz genauso, weil er diese Manie, die ihn treibt, er will das ja unbedingt, diesen Job auch perfekt umsetzen, diese Manie wahnsinnig gut im Griff hat über die gesamte Zeit des Films. Er macht natürlich auch, also Jake Gyllenhaal jetzt, so ein bisschen auf Matthew McConaughey, könnte man sagen. Dem hat ja nun das wahnsinnige Abnehmen für seine Rolle in Dallas Buyers Club einen Oscar gebracht. Und ja nun hat auch Jake Gyllenhaal für diese Rolle wahnsinnig viel abgenommen. Wie hat er das gemacht?
Er hat, das fand ich das Erstaunliche daran, jetzt nicht irgendwie so eine Hähnchendiät gemacht oder ganz viel Workout gemacht, wie andere ja auch
vor allem Hähnchendiät.
Superhelden das machen für ihr Workout, beziehungsweise um in Shape zu kommen für die Rolle.
Ja.
Er ist unglaublich viel gelaufen, hat sich aber nicht einfach nur so die Jogginghose an und die Joggingschuhe angezogen und ist mal einmal kurz im Block oder durch die Hollywood Hills gejoggt. Er ist tatsächlich zu den Dreharbeiten gelaufen und das mehrere Meilen jeden Abend und jeden Morgen.
I tried to kind of mimic the life of a coyote, you know, that was my, and I would run, you know, I'd run and run, you know, like 8-15 miles a day. Oh. I'd run to set. We shot a lot of the movie, you know, in the valley and in, you know, Silver Lake, Echo Park in LA, sometimes in Santa Monica, but most of the time, you know, I'd finish work and I'd just run, you know. Or I would, before starting work, I'd run to work. So like 7 in the morning after working, I'd go do that. Or on the way back, I would run, you know.
Das klingt ein bisschen gelangweilt, aber so ist Jake Gyllenhaal einfach mal. Und man hört so ein bisschen in den Untertönen oder Zwischentönen raus, es geht ihm gar nicht so sehr ums Wie hat er abgenommen, sondern vor allem, warum hat er abgenommen?
Wichtige Frage, denn in Dallas Buyers Club, um bei dem Vergleich zu bleiben, für Matthew McConaughey war es klar, er hat einen AIDS-Kranken gespielt, er musste sozusagen das Gewicht reduzieren. Für so einen Paparazzi, der nachts Tatorte fotografiert, wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen. Warum also hat er abgenommen?
Um es kurz zu fassen, weil es einfach richtig gut zur Rolle passt.
There are two scenes in the movie, or the two scenes in the script that are not in the movie. And one of them was one of the first scenes in the film, which is he's ordering food and he keeps asking about how much an extra thing is on a burger, like the cheese, or 25 cents extra, or how much is more, this and that. And he's like, oh, I'll just have a plain burger and just some ice water, because it's all he can afford, you know? Where he really struggled with, like, being hungry. And so I started to think, well, figuratively, he's really hungry too, you know? Hungry for success, and he's so ambitious, and just hungry to sort of like eat people up, you know what I mean? He finds these desperate characters and he kind of eats them up like scraps, like a coyote.
Ja, dieses Motiv des Kojoten, das zieht sich durch den ganzen Film, dieses Getriebene, dieses Herumschauende, Suchende nach dem Wittern neuer Fährten, und das sind halt nicht nur seine eingefallenen Augen, sondern ja eben auch seine Motivation.
Auch sehr rastlos dabei die ganze Zeit. Gyllenhaal hat letztes Jahr in einem ähnlichen Film die Hauptrolle gespielt, in End of Watch, zusammen mit Michael Peña als Cop in L.A. nachts unterwegs. Deshalb nur ähnlich, weil er im Endeffekt die andere Seite gespielt hat in dem Film. Dieser Perspektivwechsel, hat er davon irgendwie profitieren können?
Na, profitieren nicht unbedingt, wobei er in Vorbereitung zu End of Watch auch monatelang nachts mit Polizisten unterwegs war auf den Straßen von L.A., um einfach dieses raue Pflaster einzuatmen.
Ja.
Da sind ihm dann auch tatsächlich das erste Mal Stringer begegnet.
It was fascinating because when you're sitting in a police car, for instance, you know, or you're driving around, you have one radio and one set of codes and that's how they communicate. But these guys, it's like they have 15 scanners in their car. They're constantly seeking on it and there's different volume levels all the time. And their ability to kind of use their senses, and this is why the coyote thing was such a inspiration to me, was because they're like, you watch them and they're like, the sense of hearing, and then ultimately, for instance, like the sense of smell, sense of sight, like all those things. You listen to a scanner and like San Bernardino Fire Department's going off, and then LAPD is going off, and then LA Fire Department's going off, then Inglewood PD is going off, and they're like, Inglewood PD, oh yeah, this is a structure fire over here, but it's in a building, it's nighttime, no one's gonna be there, it's fine. For me, it was the listening to 15 different things all at once. And then also really the sense of competition, you know, that they have a real sense of competition.
Ja, also es ist in dieser Wettbewerb insofern, als dass es wirklich immer darum immer geht, auch schneller zu sein als die anderen und in seinem Fall eben nicht nur schneller, sondern ja, vor allem auch skrupelloser.
Ja, es ist ein Geschäft, ne? Und wer als erster sozusagen die härteste Nachricht mitbringt, der verkauft am Ende. Du hast Jake Gyllenhaal im September getroffen beim Filmfestival in Toronto. Wie war er da drauf? War er noch immer so dünn? Hat es ihm gefallen? Und er hat es einfach gleich beibehalten? Ich meine, es sind natürlich intensive Dreharbeiten. Wie so eine Rolle wie Lou, den er in dem Film spielt, wieder abzulegen, ist ja auch nicht ganz so einfach.
Nee, also er sah schon wieder normal aus, er hatte schon auch andere Filme wieder gedreht, aber bei ihm habe ich wirklich immer das Gefühl, Jake Gyllenhaal, der läuft vor irgendwas weg. Also der hat ja nie frei, der hat in den letzten Monaten einen Film nach dem anderen rausgehauen, seit Nightcrawler schon wieder zweimal vor der Kamera gestanden, einmal so ein Mount Everest-Film und einen Boxfilm, wo er wirklich von den Dreharbeiten von Nightcrawler eine Woche später ans nächste Set ist und auf einmal einen Boxer gespielt hat, also wieder so eine relativ körperliche Rolle gehabt. Im Moment, da dreht er mit Prisoner und Enemy-Regisseur Denis Villeneuve und er sagt auch selbst, gesund ist das, was er da macht, eigentlich nicht.
It takes a while to get out of that mindset, you know. Just chemically even sometimes, you know, with a character like this, we're up all night, you know, tensely moving. Like I told you, I was running 15 miles a day and, you know, I was not eating and not sleeping, and you know, just that transition takes a while. You know, anybody who works night shifts or anybody who hasn't gotten, who's been up all night one night, knows that feeling of it takes 2 or 3 days to get out of that. So just that thing takes a while. But then when you're saying lines like, you know, you memorize them and they're your orthodoxy. I'm looking for a job and I made up my mind to find a career that I can learn and grow into. Who am I? I'm a hard worker. I set high goals and I've been told that I'm persistent. I'm not fooling myself, sir. I've been raised with a self-esteem movement so popular in schools they used to expect me needs to be considered. Those things don't ever go away. They don't ever go away. And they're always with me. So there's part of me that's like, you know, with the amount that I want to give to something, I ask myself, like, are you ready to do this? Because it'll be with you always.
Macht einem ein bisschen Angst.
Ja, ich finde das unglaublich. Der hat wirklich noch dieses ganze Drehbuch im Kopf, also diese Dialogzeilen, die er da sagt, die haben ihn nicht mehr losgelassen. Das ist wirklich fast schon so ein bisschen Aufopferung für die Rolle. Wobei es auch ein Stück weit daran liegt, er hat wirklich das ganze Drehbuch auswendig gelernt, weil die, als sie nachts in L.A. gedreht haben, nie wirklich wussten, was drehen wir heute. Er hatte also nie wirklich Zeit oder wusste nicht, okay, wir drehen heute Szene 1, 7 und 18 und die Texte kann er. Die mussten sich so ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen, waren ein relativ kleines Team, also so ein bisschen Guerilla-mäßig auch in L.A. unterwegs und deswegen kann er das noch alles und er hat ja in dieser Rolle auch so einen unglaublichen Duktus, also dieses fast schon monotone, gelangweilte, ja, soziopathmäßige, wie er auch spricht und ja, das ist für mich, hat er sich mit dieser Rolle im Oscar-Rennen dieses Jahr relativ weit nach vorne katapultiert, auch wenn die Konkurrenz natürlich groß ist, aber eine Nominierung hätte er für mich in Nightcrawler, also auf jeden Fall verdient.
Kann ich nur genauso unterschreiben, sehe ich ganz genauso wie du. Wir haben 4 Daumen zur Verfügung, sie gehen alle 4 hoch, oder, für diesen Film?
Unbedingt, ja.
Ja, finde ich schon, keine Frage, gerade wo du sagst, diese Monotonie. Es gibt da ganz fantastische Szenen im Film, die er zusammen mit Rene Russo hat. Die spielt nämlich quasi seine Chefin, also die Nachrichtenchefin bei dem Sender, den er dann beliefert, mit den Dingen, die er in der Nacht gedreht hat. Unfälle, Überfälle, mehr müssen wir gar nicht verraten zu dem Film. Ist eine klare Empfehlung, reinzugehen. Nightcrawler mit einem großartigen Jake Gyllenhaal, der mit Sicherheit eine Oscar-Nominierung für diese Rolle kriegen wird. Da bin ich mir auch sehr sicher. Vielen Dank dir, Anna.
Gern geschehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
5-mal wurde Fuck You Goethe für den Deutschen Filmpreis nominiert. Aber am Ende gab es doch nur eine Trophäe. Tom Westerholt hat sich mit Katja Riemann über die deutsche Filmwirtschaft unterhalten.
Ich habe Katja Riemann getroffen und wir haben die gesamte deutsche Filmwirtschaft an sich mal ein bisschen gemeinsam unter die Lupe genommen. Auch mit der Frage, ob es so nach amerikanischem Vorbild, wo die Franchises ja seit einigen Jahren so eine Vormachtstellung haben, ob es auch in Deutschland möglicherweise so kommen wird, dass die Studios und Filmverleihe sich bald nur noch irgendwie an Fortsetzungen erfolgreicher Filme rantrauen.
Na, die Verleiher haben vor allem inzwischen wahnsinnig viel Macht. Mir ist das jetzt gerade... Ich habe das jetzt gerade am eigenen Leib erlebt und nach einem Casting irgendwie für einen großen Film, wo ich wirklich dachte, guck mal, jetzt sind wir in derselben Situation wie in Amerika mit den Studios. Weißt du, dass ja natürlich auch Regisseure wie Till oder Matthias oder auch zum Beispiel der Sven Unterwald, der so Otto-Filme gedreht hat, dass die gebunden sind an eine Firma, so wie eben in Amerika, die an ein Studio gebunden sind. Ne?
Ja.
Das sind natürlich hier meistens die Majors und dann kommt vielleicht noch Konstantin dazu oder so. Ich weiß nicht, was Bora da für einen Vertrag hat. Und dann sind die verpflichtet, 4 Jahre lang oder keine Ahnung, wie viele Filme auch immer für die nur zu drehen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf der einen Seite was Tolles, weil du weißt, du kannst jetzt hier Sachen ausprobieren oder sowas und machen und da kannst du deine Miete zahlen oder seine Häuser kaufen. Ich habe keine Ahnung. Und auf der anderen Seite gäbe es vielleicht Angebote von anderen Produktionen oder so, die dir vielleicht sehr wohlgefällig wären. Und die darfst du dann nicht machen. Das weiß ich, kann es nicht beurteilen. Ich bin da jetzt kein Regisseur oder so, aber ich finde es immer schade, wenn dann doch die Fragen nach Kommerzialität, Marketing und dem Versuch, einen Erfolg zu gestalten, zu zwingen geradewegs, so groß wird, dass jeglicher künstlerischer Ansatz oder filmischer Ansatz dadurch so totgemacht wird oder zumindest minimiert wird. Und ich finde nach wie vor, dass zum Beispiel auch Besetzungsfragen oder sowas oder jegliche künstlerischen Entscheidungen innerhalb eines Films diejenigen, die die Kreativen machen sollten, die schöpferisch sind.
Ja.
Ja, und die anderen sollten die unterstützen. Ja, oder auch beraten, aber nicht entscheiden. Aber das bin ich wahrscheinlich echt oldschool oder so.
Nee, finde ich überhaupt gar nicht oldschool. Ich finde das eine sehr, sehr weise Sicht drauf letzten Endes, weil das nämlich genau das ist, was hier in Amerika passiert. Die Macht der Produzenten, die mittlerweile quasi das Casting übernehmen und der Regisseur ist quasi so eine Art Executive Director. Absolut. Der darf noch irgendwie ausführen, aber hat ansonsten wenig zu sagen. Liegt darin vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dieses, sag ich mal, nennen das jetzt mal dieses Filmpreisstreits, den es in den letzten Jahren noch immer mal gab, dass Till sich auch beschwert hat und gesagt hat, wie kann denn das sein, dass der Filmpreis die ganzen erfolgreichen Komödien, die wir machen, überhaupt nicht berücksichtigt und ja vielleicht da ja aber auch eine Begründung drin liegt zu sagen, wir wollen aber gerade beim Filmpreis die Werke uns genauer angucken, die nicht in jedem Kino gelaufen sind, die vielleicht kleiner sind, aber die ganz wunderbare Leistungen beinhalten.
Du, das weiß ich nicht, also weil dies ist ja jetzt eine Komödie, Fuck You Goethe.
Kann ja auch eine Konsequenz sein.
Und wir haben 5 Nominierungen.
Ja.
Wir haben sogar eine Nominierung für besten Film.
Richtig.
Das ist ziemlich krass irgendwie. Mhm. Also das ist natürlich dann vielleicht auch so ein Fuck You ins Gesicht von anderen Leuten oder so. Da kann man aber sehen, dass die Akademie schon auch dazu in der Lage ist. Und die Akademie sind ja wir alle, wie du weißt.
Klar.
Also ne, ich weiß nicht, wie viel sind wir inzwischen? 1.800?
1.500.
1.500 Leute. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wie genau nimmt da jeder seine Aufgabe, die sich diese ganzen Filme auch anzugucken. Ich bin jetzt relativ amtlich, muss ich sagen. Hm. Und aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass alle 1500 Leute Fuck You Goethe gesehen haben.
Mit Sicherheit sogar.
Vielleicht. Und ich weiß es, das habe ich deiner Kollegin vorhin auch schon gesagt, dass ich weiß es also aus eigener Erfahrung von vorhergehenden Jahren, wo ich auch meine Filme in dieser Kiste waren und hinterher Kollegen kamen und sich wunderten, dass ich keinen Filmpreis gekriegt hatte. Ich hatte mich auch gewundert. Und bei Relativitätstheorie zum Beispiel. Und sie sagten dann, ey, der ist ja so geil. Und warum hast du den? Ich sag, weil du ihn nicht gewählt hast, du Arschloch. Weil du den Film erst jetzt geguckt hast und nicht vor einem halben Jahr. Weißt du? So, also das ist dann manchmal ja. Die Moral dahinter. Man sollte ja Kollegen nicht verraten, aber ich glaube, es gibt wirklich eine Moral in dieser Akademie, die sich noch verbessern kann, aber die sind gerade auf einem guten Weg. Weil natürlich jeder, der in der Kiste ist, ja auch will, dass die anderen sich das angucken. Das ist ja, weil das Prinzip grundsätzlich, wie das funktioniert, die Abstimmung ist sehr gut. Also die ist super und gerecht und das machen die Amis auch so anscheinend, obwohl ich ja jetzt auch schon wieder andere Sachen gehört habe. Was da abgeht da bei den Academies.
Ja, ja.
So, das so White Man über 60 und so. Mhm.
Ja, ich finde, an so einem Film wie Fuck You Goethe kam der Deutsche Filmpreis nicht vorbei. Es geht nicht. Du kannst diesen Film nicht beim Deutschen Filmpreis 2014 ignorieren letzten Endes, wenn er einfach so einen Erfolg gehabt hat. Und ja,
aber
nicht
ist
nur
das nicht schön? Ich finde es schön für die Akademie und auch für die Öffentlichkeit, dass man sagt, da ist jetzt so ein wirklich so ein Meisterwerk, wie ich finde, Kunst von Edgar Reitz. Die andere Heimat, hast du das gesehen? Dann guck dir das nochmal an.
Falls
hast du
das sehen?
Ey, ich weiß, es ist ein langer Film, aber ja. Es ist jede, ich fand, es war jede Minute ein großer Genuss. Der ist auch so schön fotografiert von Gernot Roll. Also es ist wirklich Filmkunst at its best. Und dann so wir daneben.
Ja.
Dass das natürlich so die Spannbreite ist, auch des deutschen Kinos. Das ist doch ganz toll. Da haben wir doch irgendwie einen
das
Schritt
meine ich.
Gemacht.
Ja, ich finde, es ist
so
ein Spagat, der doch auch nicht wehtut.
Nee,
den
überhaupt.
Kann man doch machen.
Nein, absolut nicht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Die Tribute von Panem sind wieder zurück. In Mockingjay Teil 1 beginnt nun der Kampf von Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, gegen das Kapitol. Getroffen hat Tom Westerholt den Regisseur Francis Lawrence und Hauptdarsteller Liam Hemsworth.
Interessant fand ich dagegen vielmehr die Frage an Francis Lawrence, wenn so eine Geschichte nach zwei Filmen, die sich sehr ähnlich sind, dann inhaltlich sehr kippt, wenn die Charaktere von jetzt auf gleich sehr viel weiterentwickelt werden müssen, wie man das eigentlich umsetzt, wie man da mit den Schauspielern dran arbeitet, denn das ist das eigentlich Auffälligste an Mockingjay Teil 1. Alle sind plötzlich eine ganze Ecke erwachsener, alle müssen ihre Rollen eine ganze Ecke ernster spielen. Und er hat mir tatsächlich gesagt, dass das so einfach auch nicht war.
Well, I think, you know, a lot of the character arcs were all figured out and tracked in the story process when working with, you know, with Nina, the producer, and Suzanne Collins and our writer Peter Craig. And so we had figured all of that stuff out. And then before shooting, because the cast is so large, we usually don't have the opportunity to get everybody in for rehearsals and do real scenes. But what I do and what we have done is we all sort of take some time. Like I'll sit down with Liam and we'll spend a couple hours just going through the script and talking about it. So we'll talk about we'll kind of map out the relationship. We'll map out Gale's dynamic, his dynamic with Katniss, his dynamic with President Coyne, so that we're all on the same page and we can discuss it. And then that just gives us the foundation of what we can talk about on set.
Ist gar nicht so einfach, sagt er, bei so einer großen Produktion, gerade wo der Cast auch so groß ist, weil man einfach nicht die Zeit hat, mit allen zu proben, mit allen die Szenen durchzugehen und auch die Wandlung der Charaktere durchzugehen. Und er sagt, stattdessen konnte er sich nur mit Einzelnen treffen, wie beispielsweise mit Liam Hemsworth, der ja nun nicht nur seine Rolle anders spielen muss im dritten Teil, sondern dessen Rolle einfach auch viel größer ist als bisher. Und der hat mir natürlich gesagt, dass ihm das ziemlich gut gefallen hat.
Absolutely, yeah. Nice to spend a lot more time with all these people and get a chance to, you know, do a lot more in these stories. And Gale has a much different relationship with Katniss now. You know, he's starting to see kind of the separation between the two a little bit and frustration between their different ideas. And yeah, it was good fun to be a part of it all.
ja, ein bisschen ein größerer Teil des Ganzen sein zu können. Das hat ihm natürlich schon sehr gefallen, hat er gesagt. Teil 1 und 2 von Mockingjay, also diesem zweiten Teil, der im nächsten November dann in den Kinos startet, sind übrigens direkt in einem Rutsch gedreht worden. Das wird ja oft so gemacht, damit einfach keine großartige Zeit dazwischen vergeht. Erklärt sich allein dadurch, dass natürlich auch die Schauspieler erstmal drin bleiben sollen und auch sich äußerlich von einem Teil zum anderen nicht verändern sollen, wenn die Geschichte ja doch am Ende ein Ganzes ergibt. Und interessant daran ist zu wissen, dass das Drehende in Berlin war. Es ist beispielsweise am ehemaligen Flughafen Tempelhof viel gedreht worden von diesen Untergrundszenen, District 13, der Underground in den Höhlen und Gängen unterhalb des Flughafens. Und das Ende des Shootings, was wie gesagt in Berlin war, war für beide ein ganz besonderes, haben sie gesagt.
It was really sad. It was, you know, it was a, I think, you know, towards the end of the shoot, Jen and I were constantly like, you know, it was really coming to an end, and I think that realization was a bit of a shock to both of us. It was, you know, we've been doing it for so long, and then all of a sudden it really was at the end of the shoot, and it was really sad. You know,
it was really sad. I mean, the last scene we shot was with Jen and Woody. But Liam, I think you finished the day before.
Yeah, Josh and I finished the day before. And
Josh was actually that morning.
Yeah.
But they both came back and they stuck around for the scene. So they were there when we actually called wrap and it was over and it was done.
Yeah.
And Nina, the producer, actually took this great shot of the four of them all embracing right at wrap.
In a huddle. It was an emotional huddle.
Yes.
Yeah.
Großes, emotionales Ende eines insgesamt vierjährigen Drehs. So lange war das Team zusammen und hat diese insgesamt vier Filme gedreht. Den Abschluss, wie gesagt, in Berlin und das mit emotionalen Umarmungen des gesamten Teams kann man gut nachvollziehen. Ab übermorgen ist dieser Liam Hemsworth, der da gerade von diesem emotionalen Drehende erzählt hat, im Kino zu sehen. Mockingjay Teil 1. Wenn ihr reingeht, dann wünsche ich euch beim Gucken viel Spaß.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Rico, Oscar und die Tieferschatten ist ja eigentlich ein Kinder- oder eher Familienfilm. Caroline Herfurth spielt da zum ersten Mal eine Mutter. Mit ihr hat sich Tom Westerholt über ihren 30. Geburtstag unterhalten.
Die 30 der Frau ist ja oft so wie die 40 des Mannes. Und natürlich, ich als brechstangenharter Journalist habe natürlich auch gleich mit diesem schonungslosen Thema angefangen und sie gefragt, wie das denn jetzt eigentlich so ist mit dem 30-Sein.
Ja, ja, ich kann es ein bisschen empfehlen, tatsächlich älter zu werden. Obwohl es eigentlich immer, ich finde es immer schön. Sagen wir es so. Ich habe mit dem Leben jetzt einen Deal vereinbart, dass ich 100 werde. Weil ich es einfach so schön finde, möchte ich gerne so lange wie möglich bleiben. Und hatte zwar ein bisschen schlechte Laune Anfang des Jahres, muss ich gestehen, und habe dann irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich was mit der 30 zu tun hat, weil es schon ein Schritt in eine Erwachsenenwelt bedeutet. Und ich glaube, jeder Entwicklungsschritt hat was mit Anfangen oder mit Neuanfangen oder mit tollen Seiten zu tun und bedeutet aber auch immer ein bisschen Abschied. Und wenn man sein Leben liebt, dann bedeutet jeder Abschied auch ein bisschen Trauer. Und natürlich tut es mir ein bisschen weh, mich von dieser wunderschönen Jugend- und Kindheitszeit tatsächlich zu verabschieden. Ich glaube, mit 30 ist dann einfach dann auch, ist man erwachsen. Aber das bringt ganz viele tolle Dinge mit sich, die ich sehr genieße.
Du sprichst mir sehr aus der Seele, weil ich stehe Ähnlichem gegenüber mit der 4 im nächsten Jahr dann. Und das ist wirklich, ich habe auch lange Zeit die Leute belächelt, die irgendwie da ein Thema draus gemacht haben. Und mittlerweile stelle ich fest, es ist wirklich ein Thema.
Ich glaube, Entwicklung ist ein Thema, aber ein gesundes und ein gutes Thema, was man nicht verleugnen sollte. Aber das wahrzunehmen und das auszukosten und auszuleben ist definitiv gut und gesund, glaube ich. Und auch heutzutage so gerade so 30 und 40 noch nicht mehr bedeutet, man ist irgendwo und da ist man dann, sondern man hat heutzutage einfach die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen.
Richtig. Dieses Alter und was es mit sich bringt, ich meine, du hast viele, viele Jahre immer wieder mal in Filmen auch die Tochter von jemandem gespielt. So, die Tochter von wem auch immer, von irgendwelchen Eltern in den Filmen. Jetzt bist du selber in dieser Elternrolle und bist die Mutter von jemandem in einem Film. Wie war das?
Neu, definitiv. War das erste Mal, dass ich eine Mama gespielt habe. Also ich war schon mal die Mama in Das Blaue vom Himmel war ich schon mal die Mama von einem, von nicht meinem Kind, also einem Stiefkind quasi, und auch ungewollt. Es war eher eine Tragödie. Aber hier war es natürlich eine ganz schöne Erfahrung. Ich war ein bisschen nervös, als das Angebot kam. Ich war sehr glücklich, dass mir das zugetraut wurde, diese Rolle von der Produktion und vom Verleih und von der Regisseurin, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich als große Schwester wahrgenommen werde und nicht als Mutter. Ich habe selber viele kleine Brüder, von daher kenne ich dieses Gefühl, große Schwester zu sein, in- und auswendig, und wollte aber ganz, es war mir sehr wichtig, eine junge Mutter zu spielen, weil ich sehr, sehr viele junge Mütter kenne. Ich komme selber aus der DDR, da ist es ganz normal, mit in meinem Alter schon 2 bis 3 Kinder zu haben, und ich kenne ganz viele junge Mütter dadurch, deswegen ist es für mich jetzt nichts Neues. Aber ich finde, also es war für mich einfach eine Herausforderung, ein neues Gebiet. Aber ich liebe Herausforderungen und neue schauspielerische Gebiete. Von daher war das ganz perfekt.
Ich wollte gerade schon mutmaßen, hat sich das Studium, das du an die Schauspielausbildung dran gehängt hast, doch gelohnt?
Definitiv. Also sowieso. Also ich glaube gar nicht, was jetzt die Kinder angeht. Ich habe ja keine Pädagogik studiert, von daher. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Ich bin ja noch nicht fertig. Brauche noch. Ewig.
Was hast du da so kalkuliert für ewig?
Also? Naja, ich studiere jetzt seit 6 Jahren auf Teilzeit. Das heißt, ich habe für den Bachelor auch 6 Jahre und ich habe 2 Urlaubssemester genommen. Das heißt, ich habe noch ein Jahr. Dann bin ich raus aus der Regelstudienzeit und habe habe ich dann geschafft. Und ich hoffe, dass ich es berufsbegleitend, das ist halt berufsbegleitend. Deswegen ist es auch nicht schlimm, habe ich gerade erfahren. Aber ich hoffe, dass ich, bis ich 35 bin, fertig bin. Habe ich jetzt noch 5 Jahre.
Jetzt könnte man ja bei jemandem wie dir sagen oder sich fragen, warum macht sie das? Die Frau hat doch Angebote genug, die dreht Filme genug. Warum ist dir dieses Studium so wichtig gewesen? Ist es nach wie vor, das parallel zu machen?
Also ich genieße das sehr, die Möglichkeit zu haben, neue Welten kennenzulernen. Dieses Studium hat mir einfach die Augen für die Welt geöffnet und tut es immer wieder, und das möchte ich nicht missen. Also es ist einfach, es gibt andere Leute, die schaffen das, weil sie sich hinsetzen und Bücher lesen. Dazu bin ich zu faul. Ich brauche den offiziellen, autoritären Anreiz von außen durch die Institution Universität. Ansonsten würde ich es einfach nicht machen, und das wäre sehr schade. Und ich brauche dafür einfach diese äußere Form, Und dann funktioniert das, und ich liebe das einfach sehr. Ich bin dann sehr neugierig und sehr wissbegierig.
Den obligatorischen sprichwörtlichen Arschtritt.
Genau, den brauche ich.
Auch wenn du Filme drehst, also bist du jemand, der sich dann auch gerne von einem Regisseur, von einer Regisseurin leiten lässt und gerne irgendwie Ansagen kriegt? Oder merkst du da jetzt auch über die Jahre, du hast selbst ja auch mittlerweile dich in der Regie ausprobiert, dass du da dann tatsächlich gerne auch den eigenen Antrieb suchst und mehr so deine Ideen eigentlich verwirklichen willst?
Nee, das kann ich überhaupt nicht sagen. Das würde ich auch nie machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also der Regisseur ist der kreative Chef. Das ist einfach so. Also das würde ich auch nie aushebeln wollen. Finde ich auch wichtig, dass es so ist. Der hat die gesamte Vision im Auge und begleitet sie von Anfang bis zum Ende. Das heißt, ich bringe mich da als Mitglied ein, so wie ich es immer getan habe und so wie ich es immer tun würde. Und natürlich verändern sich Dinge über Jahre, aber eigentlich wird man eher ruhiger und stiller, weil oft geht es nicht um eine wörtliche Auseinandersetzung, sondern um den richtigen Moment zur richtigen Zeit und dann die richtigen Worte oder was auch immer. Aber ich glaube, ich finde, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz verschiedene Regisseure und die meisten Zusammenarbeiten sind einzigartig, und das kann ich gar nicht so allgemein sagen. Helmut Dietl zum Beispiel ist jemand, der sagt, ja, Caroline, Ist da im Buch ein Komma? Dann sage ich, nee. Dann sagt er, ja, dann sprich auch keins. Weil er einfach sehr, sehr genaue Vorstellungen hat. Es kann einfach unglaublich toll sein, wenn du jemanden hast. Das hatte ich im Theater oder auf der Schauspielschule genauso. Es gibt Regisseure, die dich bis in die letzte Geste inszenieren. Das kann fantastisch sein, weil es ganz andere schauspielerische Herausforderungen bedeuten, als Regisseure, die sagen, zeig doch mal. Das sind einfach unglaublich verschiedene Anforderungen an Schauspieler, und ich würde nie sagen, ich möchte das eine. Ich möchte am liebsten alles und so wechselnd und verschieden wie möglich.
Was immer so ein wiederkehrendes lokales Momentum ist tatsächlich Berlin. So, also in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen, Jetzt auch wieder ein Film, der so richtig in Berlin angesiedelt ist, wo du auch volle Kanne rumberlinern kannst im Film. Was hat das für eine Bedeutung für dich, diese ganze Stadt und das Filmbusiness in dieser Stadt?
Also eigentlich war es so, dass München meine Filmstadt war. Also ich bin eigentlich, was Filme angeht, das stimmt nicht, mein erster Film war nicht in Berlin, aber so ein bisschen außerhalb. Aber dann war ich eigentlich immer so in München zum Drehen und das hat sich dann geändert später. Dann kamen immer mehr Filme auch in Berlin und für mich, also das Drehen in Berlin bedeutet einfach, dass ich zu Hause bin dabei. Das ist immer schön. Ich kann in meinem eigenen Bett schlafen, ich kann meine Freunde sehen abends, ich habe noch ein Sozialleben neben der Arbeit, das ist schön. Obwohl es in München mittlerweile auch so ist, man hat dann einfach, ist dann einfach gestreut, das Sozialleben, ist ja klar. Aber also das, ich liebe diese Stadt ganz einfach. Ich bin unglaublich tief verwurzelt mit dieser Stadt und fühle mich hier sehr, sehr, sehr zu Hause. Merke auch, ich bin gerne auch mal weg, aber ich merke dann, dass mir die Wesensart so vertraut ist und ich mich da einfach am sichersten bewege drin, dass ich dann schon sehr schnell Heimweh bekomme. Und hier zu drehen, ich finde Berlin sehr, sehr vielseitig und bietet viele, viele Gesichter. Das heißt, ich finde es für Filme einfach ideal, weil du alle möglichen Welten hier aufbauen kannst.
Nach einigen Filmen, die du gemacht hast, sind dann irgendwann auch welche dabei, auf die man zurückguckt und sich sagt, den oder den hätte ich mal besser nicht gemacht?
Nee, gar nicht. Also ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, alles, was ich gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das ist eine sehr ausgeleierte Phrase natürlich, aber es ist einfach so. Und ich bin über meinen Weg froh und glücklich und dankbar. Und also es gibt keine Erfahrung und keinen Film, bei dem ich nicht was Wichtiges gelernt habe. Von daher möchte ich wirklich nichts missen.
Was ärgert dich denn, wenn du Filme guckst? Was sind Dinge, wenn du im Kino sitzt? Und
ich mag keine zusammengeschusterten Zutaten. Also ein Film, der mit Konzept gemacht ist, im Sinne von, wir wollen die und die und die, also wie soll ich das sagen? Man möchte immer eine Reaktion erreichen und die führt man herbei mit dem Konzept. Aber es gibt Filme, die haben dabei eine Herzensaussage und es gibt Filme, die werden einfach nur zusammengebacken. Da denkt man, man braucht Milch, Zucker und Eier und dann funktioniert die ganze Geschichte, aber es fehlt irgendwie der Geschmack. Das ist ein Phänomen, finde ich, und das, solche Filme lassen mich kalt. Das ist, glaube ich, aber auch ein allgemeines Phänomen. Ansonsten ärgert mich manchmal natürlich schauspielerisches Spiel, wenn ich das Gefühl habe. Also ich glaube, dass man immer sieht, was der Schauspieler denkt in dem Moment als Zuschauer. Und manchmal habe ich das Gefühl, wird sozusagen Spielen mit Vormachen verwechselt. So, das kann ich, da kann ich nicht zugucken. Das macht mich wahnsinnig.
Die schlaue Caroline Herfurth. Wenn ihr mal wirklich einen guten Kinderfilm sehen wollt, kann ich euch den nur empfehlen. Kinder-Familienfilm. Rico, Oscar und die Tieferschatten. Die Buchvorlage war schon toll. Und die Verfilmung ist in diesem Fall tatsächlich auch richtig gut geglückt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das war eine Stunde Film mit den besten Interviews der letzten Monate. In der kommenden Woche berichtet dann wieder Tom Westerholt live bei D-Radio Wissen über die neuesten Filmstarts. Ich bin Friederike Seeger.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.